Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Der neue KMA-Kurs Berufsjournalismus steht in den Startlöchern. Im Frühjahr geht es los. In 65 Praxisseminartagen erlernt ihr als angehende Journalistinnen und Journalisten von Profis aus der Branche das praktische Handwerkszeug. Ihr lernt, wie man Agenturmeldungen schreibt, gestaltet eine Tageszeitungsausgabe, schneidet Radiobeiträge und dreht Videos. Außerdem bekommt ihr Einblick in Storytelling, PR, Medienrecht und Medienethik und Fotojournalismus. Auch bei Volontariaten gibt es viel Auswahl. Eure Vorgängerinnen und Vorgänger waren schon beim ORF, der APA, der Kleinen Zeitung, Katpress, Radio Klassik, der NÖN und vielen mehr. Für sie war die KMA der türöffnenden Journalismus. Was ihr dafür tun könnt? Auf www.kma.at klicken und euch schnellstmöglich bewerben.
Die Katholische Medienakademie eröffnet die Möglichkeit, viele spannende Menschen und ihre Lebenswelten kennenzulernen. Wir waren zu Besuch in der Tierarztpraxis des Neunerhauses, wo die Tiere obdachloser Menschen behandelt werden. Wir waren auch bei einem Quidditch-Training im Wiener Prater dabei und bei einer Fahrt mit dem Canisibus der Caritas, der obdachlose Menschen mit warmen Speisen versorgt. Wir haben Beiträge gestaltet über das Leben von Frauen mit Behinderung und über die Macht der Sprache.
Wir gestalten Reportagen und führen Interviews, unter anderem mit der APA-Geschäftsführerin Maria Scholl, mit den ORF-Journalisten Andreas Pfeiffer, David Kriegleder und Verena Kleitzmann, mit Podcaster Stefan Oschwart und Falter-Journalistin Anna Goldenberg. Ich betreue seit 8 Jahren Radio Werklang. Die monatlichen Sendungen gestalten KMA-Studierende. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Gespräch, das KMA-Absolventin Elisabeth Hess mit der Psychoanalytikerin und Zeitzeugin Erica Freeman geführt hat. Elisabeth Hess, inzwischen Journalistin beim ORF Burgenland, hat Erica Freeman im Jahr 2021 im Wiener Hotel Imperial getroffen. Wir spielen nun einen Ausschnitt aus diesem Gespräch.
Ich treffe Erica Freeman im Hotel Imperial, wo sie derzeit wohnt. Für sie, die als jüdisches Kind mit 12 Jahren vor den Nazis flüchten musste, ist der Aufenthalt im Nobelhotel auch eine Art Rache an Hitler. Dieser hatte das Hotel als seine Wiener Residenz bezeichnet. Für die Psychoanalytikerin ist Antisemitismus eine Art Krebs. Am Schulweg zum Wiener Chaies-Gymnasium war sie als Jüdin oft Angriffen von Jugendlichen ausgesetzt.
Wir waren die intelligenten Kinder, ja, die BDM und die Hitler hat uns dort verprügelt. Und da lernt man nicht zurückkämpfen. Wenn Gott behüte, dass die Nazi-Kinder eine blutige Nase kriegen, so wie wir, dann würde meine Mutti zahlen müssen. Mein Vater war schon im KZ. Aber ich wollte sie beschützen. Also lernt man nicht zu zweit zu gehen. Denn wenn du zwei bist, wissen wir es psychologisch, dann kämpft man. Wenn du allein bist, dann laufst du.
Ihre Mutter Rachel lebte in Wien als U-Boot, starb aber 1945 bei dem Bombenangriff kurz vor Kriegsende. Lange Zeit glaubte sie, dass ihr Vater, der ins KZ Theresienstadt deportiert worden war, tot sei. In den USA studierte die gebürtige Wienerin Psychologie an der Columbia University und machte die Ausbildung zur Psychoanalytikerin. Sie wurde zur mentalen Stütze von Politikern und Hollywood-Stars. In Wien hat die 93-Jährige eine eigene Wohnung und weiß über die Verhältnisse hierzulande Bescheid. Im Vorjahr hat die israelitische Kultusgemeinde 585 antisemitische Vorfälle registriert. Das sind so viele wie noch nie. Für den steigenden Antisemitismus hat sie folgende Erklärung.
Man hat Ausreden, wieder antisemitisch zu werden. Und das ist eine Ausrede. Corona kommt nicht von Juden. Aber jemand muss schuldig sein. Und wir wollen nicht schuldig sein. Machst du jemand anderen schuldig? Und die Juden, wir sind schuldig die ganze Zeit. Margaret Mead hat über meine Familien, sie war meine Lehrerin, meine gute Freundin, ich habe so ein Masel gehabt mit meinen Professoren, und sagt, wenn du Supper isst, ja, und der Vater sagt was zu der Mutter und die Mutter sagt was zu dem Kind und das Kind sagt was zum Hund. Das Kind hat der Masel, wenn es einen Hund hat, dann kann der Hund schuldig sein.
Auf einer Marmortafel im Wiener Rathaus stehen die Namen von Wiener Ehrenbürgern und Ehrenbürgerinnen, darunter Hugo Portisch, Michael Häupl und Elfriede Jelinek. Nun kam ein Name dazu, Dr. Erica Padden Freeman. Ihr wurde im Februar 2024 feierlich die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien verliehen. Um ihr Leben und vor allem ihre Einstellung zum Leben dreht sich auch der neue Roman von Dirk Stermann, Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen, der 2023 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Die beiden haben sich so oft es geht an Mittwochen im Hotel Imperial verabredet. Daraus ist dieses spannende und bewegende Buch entstanden. Um Erica Freemans Lebenseinstellung ging es auch im Beitrag von Elisabeth Hess aus dem Jahr 2021. Wir hören nochmal rein.
Trotz allem, was Erica Freeman erlebt hat, hat sie den Glauben an Gott nie verloren.
Nur weil Sachen passieren, weil Menschen schlecht sind, heißt doch nicht, dass es keinen Gott gibt. Wir haben etwas Juden, das heißt Tikkun Olam, das heißt die Welt herrichten, to fix it. Das ist unsere Aufgabe. Ich weiß, warum man auf uns ein bisschen böse ist. Jedes Mal kommt der Jude und die Welt ist anders. Moses, Jesus, Einstein, Freud, Marx. Schau jedes Mal und die Welt verändert sich und man sieht die Welt nicht wieder genau, wie sie es einmal war.
Im Rahmen des Projekts A Letter to the Stars konnte Erica Freeman als Zeitzeugin Schüler und Schülerinnen über ihre Erfahrung als Jüdin mit Ausgrenzung und Flucht erzählen.
Und einmal war ich in einer Schule und dann ruft mich die Lehrerin an, wenn ich wieder gekommen bin und sagt, komm wieder nächste Woche. Weihnachten war es, ja. Hat sie den Kindern versprochen, a treat. Ich habe das nicht gewusst. Ich sitze oben am Balkon und da sind die Kinder unten und der Balkon hat so ein Glas-Dings, da kann man raufstehen. Die Kinder haben mich gesehen und sie sind raufgelaufen zu mir. Sie haben sich so gefreut, das war so nett. Und stell dir vor, dass die Lehrerin sagt, Christmas present. Christmas present, das bin ich.
Schöne Begegnungen, die Mut machen. Es gibt jedoch eine besorgniserregende Tendenz. Vergangenen November und Dezember häuften sich die Corona-Demonstrationen, auf denen antisemitische Verschwörungstheorien sowie auch Shoah-Relativierungen die Runde machten. Erica Freeman sagt dazu,
man sagt mir davon, aber ich bin so dran gewöhnt an die höchste Höhe von Antisemitismus. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwas regt sich, das da nicht sein sollte.
Erica Freeman arbeitet auch mit über 90 Jahren als Psychoanalytikerin. Für sie ist Humor sowohl aus persönlicher als auch aus medizinischer Sicht wichtig. Denn Lachen mache gesünder und gescheiter. Das kann auch in verzwickten Situationen helfen.
Ich war mal die Beraterin von Kardinal König. Herrlicher Mann. Und Kardinal König ist zu dem Botschafter gekommen. Und wir reden und plötzlich sagt er, ich krieg mehr von dieser Frau in einer Stunde als von meinem offiziellen Berater in einem ganzen Jahr. Sehr nett. Da wurde ich plötzlich übermütig und sag, Eminenz, wenn wir Juden euch versprechen würden, nimmer wieder einen anderen Jesu Christi auf die Welt zu bringen, könnt ihr uns endlich für den ersten verzeihen. Und der Botschafter wurde grün, stell dir vor. Und der Kardinal schaut mich an und sagt, eine gefährliche Frau.
Der Song, der diesen Beitrag umrahmt hat, heißt Newtown Klezmer und wurde von der Underscore Orchestra gespielt. Die Musik stammt aus dem Free Music Archive.
Das Gespräch mit Erica Freeman führte Elisabeth Hess. Es ist Teil der Sendung Jüdisch Leben aus dem Mai 2021. Dort kamen unter anderem auch die Autorin Alexia Weiß und die ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Danielle Spera, zu Wort. Die in der Sendung erwähnten Bücher »Jude ist kein Schimpfwort« von Alexia Weiß und »100-mal Österreich – Judentum« von Daniel Spierer sind im Verlag Grimmeier und Scheriau bzw. im Amalthea Verlag erschienen. Diese Sendung könnt ihr unter www.kma.at/produktionen/werkklang nachhören.
Das sind vor allem zwei Punkte, die die KMA gegenüber anderen Ausbildungseinrichtungen wirklich hervorhebt. Das ist zum einen, dass man unseren Kurs Journalismus als Beruf studienbegleitend machen kann, absolvieren kann. Das heißt, Absolventinnen und Absolventen, so sie mit uns die 3 bzw. 4 Semester gehen, haben dann nicht nur unter Anführungszeichen eine journalistische Ausbildung, sondern auch ihre spezifische universitäre oder Fachhochschulausbildung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir ausschließlich in Kleingruppen arbeiten, sind zumeist zwischen 10 und 12 Personen. Das heißt, wir können wirklich Studentinnen und Studenten an der Hand nehmen und dann hoffentlich auch bis in den Beruf begleiten.
Sagt Simon Wager. Seit 2021 ist der Wiener Generalsekretär der Katholischen Medienakademie und ist gemeinsam mit dem journalistischen Leiter der KMA, Gerhard Klein, für die KMA und ihre Weiterentwicklung zuständig. Wager, geboren 1981 in Wien, studierte Philosophie, Soziologie und alte Geschichte an der Universität Wien und hat selbst die KMA absolviert. Mein Kollege Udo Seelhofer hat Simon Wager in den Räumlichkeiten der Katholischen Medienakademie am Wiener Stephansplatz getroffen und mit ihm über die KMA, Vortragende und Praxisbezug gesprochen.
Also unser Hauptkurs, unser wichtigstes Standbein ist eigentlich dieser Kurs Journalismus als Beruf, der über 3 Semester geht, wie gesagt studienbegleitend für Studentinnen und Studenten aller Studienrichtungen, also wirklich von Archäologie bis Zoologie. Dann haben wir auch seit kurzer Zeit einen Medienfit-Kurs ausgeschrieben, der sich insbesondere den neuen Entwicklungen zuwendet, also zum Beispiel künstliche Intelligenz, ChatGPT etc. und welche Auswirkungen das auf das Berufsbild des Journalisten oder der Journalistin haben.
Wer sind denn da die Kursleiterinnen und Kursleiter?
Also in unserem Hauptkurs begleiten uns viele Personen, insbesondere aus der Praxis. Das geht über die Cut-Press von Henning Klingen bis hin zum ORF, sei es über unseren journalistischen Leiter Gerhard Klein, Andreas Pfeiffer, den man doch aus dem Korrespondentenbüro aus Berlin kennt, ist fixer Bestandteil unserer Ausbildung, sowie auch Walter Fickes von der Pädagogischen Hochschule in Baden etc. etc. Da ließen sich noch sehr, sehr viele nennen, die aber sehr intensiv mit der KMA schon über längere Zeit zusammenarbeiten. Allen voran auch die frisch gebackene Chefredakteurin der Austria Presseagentur, der APA, die Frau Dr. Maria Scholl.
Die Katholische Medienakademie legt ja einen sehr großen Wert eben auf Praxis von Anfang an. Und da kann man ja auch 3 Volontariate machen, die Teil der Ausbildung sind. Wo kann man denn da überall volontieren?
Wie du schon richtig sagst, das gehört zu unserem Ausbildungskonzept hinzu. Wir vermitteln diese Praktika selber, sozusagen handverlesen, nach sehr intensiver Absprache mit unseren einzelnen Studentinnen und Studenten. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, die man hier einschlagen kann. Die Katholische Medienakademie empfiehlt zuerst mal im Bereich des Agenturjournalismus Fuß zu fassen bzw. das kennenzulernen, sei es bei der Cutpress oder bei der Austria Presseagentur. Dann geht es weiter in den Printbereich, zumeist im Tageszeitungsbereich. Und je nach journalistischer Vorliebe könnte es ja auch der Weg zum Radio sein. Dann vermitteln wir auch, wie gesagt, Handverlesen, Radio-Volontariate oder aber auch ins Fernsehen. Also da sind wir sehr breit aufgestellt.
Warum sollte denn ein junger Mensch, der sich für Journalismus interessiert, zur Katholischen Medienakademie kommen?
Ja, wie schon eingangs gesagt, unser Vorteil ist, dass man auch sein Studium, sein Fachstudium weiter betreiben kann und wir, wie gesagt, auch wirklich Wert darauf legen. Wir sind gut finanziert, das heißt hoch subventioniert, wenn es um diese Ausbildungsplätze geht. Das heißt, es ist ein überschaubarer Betrag, den die Personen, die wir nehmen, dann auch tatsächlich zu entrichten haben, eben weil wir gut subventioniert sind und uns das auch ein Anliegen ist, dass wir junge Talente auch wirklich fördern können und auch wollen. Und der zweite wichtige Punkt, warum man sich vielleicht an die KMA wenden sollte, wenn man Interesse am Journalismus hat, weil es hier doch auch um ein gewisses medienethisches Grundverständnis geht in der KMA, dass Journalismus nicht Selbstzweck ist, sondern immer auch ein sehr reflektierter Umgang, ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit Informationen darstellt.
Das Interview mit Simon Wager führte Udo Seelhofer. Im Original ist es im Podcast Wer glaubt, wird selig von Studio Omega erschienen. Wir danken Studio Omega für die Zurverfügungstellung des Materials. Wir haben es leicht gekürzt. In gesamter Länge könnt ihr das Gespräch im Podcast nachhören. Und weitere Informationen zur Bewerbung für den KMA-Kurs Berufsjournalismus findet ihr unter www.kma.at.
Bei Radio Werkklang gibt es jeden Monat eine Sendung, die aus mehreren Teilen besteht. Die Studierenden machen selbst Themenvorschläge. Bei der KMA-Ausbildung kommt es auch vor, dass man Menschen trifft, die man immer schon mal vor dem Mikrofon begrüßen wollte. So ging es Manuel Sonnleitner, als er im Frühjahr 2023 im Büro eines bekannten Autors zu Gast war.
Ich bin Thomas Brezina, ein Geschichtenerzähler der Freude.
Bei dem Interview ging es um Thomas Brezinas Buch »Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will?« erschienen 2023 im Verlag Edition A. 2023 feierte der Kinder-, Jugendbuch- und Erwachsenenbuchautor seinen 60. Geburtstag. Es geht um das Thema Dankbarkeit, so viel sei schon einmal verraten.
Brezina will den Lesern in seinem neuen Buch zeigen, was ihn früher weitergebracht hat und half, schwere Zeiten in seinem Leben zu überwinden.
Die Leserinnen und Leser habe ich immer gesehen, auch bei diesem Buch. Aber natürlich hatte ich da auch mich vor Augen in diesen Situationen und habe es natürlich dann auch so geschrieben, dass es mich in diesen Situationen angesprochen hätte. Denn es gibt so Momente im Leben, die man eben als Krise als Wendepunkt erleben kann. Und da wehrt man so viel ab. Also man ist dann nicht so offen und so bereit. Na, und da habe ich mir schon überlegt, wie kann ich denn da einen Menschen erreichen, eben auch wenn er vielleicht jetzt nicht so empfänglich dafür wäre, wie ich es auch manchmal war.
Der Ich-Erzähler in seinem neuen Buch nimmt sich eine Auszeit von 6 Wochen und reist auf eine abgelegene Insel. Im Buch erlebt die Hauptperson, es wird absichtlich kein Geschlecht oder Name genannt, einige schwierige Situationen. Alle Personen, die der Ich-Erzähler trifft, helfen ihm auf ihre eigene Art und Weise. Ein Duo liegt Thomas Breziner besonders am Herzen.
Naja, die Hotelbesitzer, die eben sagen, ja, so ist es, sind, wie soll ich sagen, ein Vorbild. Denn das fällt ja so schwer. Aber es hilft gleichzeitig so sehr, nicht immer anzukämpfen gegen alles, sondern zu dem, was passiert, zu sagen, ja, so ist es. Dass sie auch noch dazu sagen, und es ist gut, bringt die Sache in eine andere Richtung oder hilft oft wirklich mehr Situationen zu lösen. Und die habe ich vielleicht auch so als Erinnerung für mich selbst geschrieben.
Wenn er sich mit der Hauptfigur der Erzählung am Strand der Wünsche aufhalten könnte, dann hätte der Bestsellerautor ein paar Träume.
Was ich mir wünsche, das kann ich ganz genau sagen. Ich wünsche mir, dass ich in der Kraft, in der Gesundheit weitermachen kann, weiterschreiben kann, Neues entdecken kann, neue Sachen ausprobieren kann und auf diese Art und Weise auch viele Menschen erreiche und eben Augen zum Leuchten bringe, begeistere. Ganz egal, ob Kinder, Erwachsene, das wünsche ich mir.
Nicht an der Zahl deiner Wünsche solltest du dein Leben messen, sondern an der Größe der Dankbarkeit für alles, was dich umgibt, ist ein zentraler Satz im Buch. Dieses Motto hat sich Thomas Breziner zu eigen gemacht. Täglich in der Früh, wenn er aufwacht und wenn er schlafen geht, überlegt er sich 3 Dinge, wieso er dankbar ist. Überhaupt gibt es viele Dinge in seinem Leben, über die er glücklich ist.
Ich bin dankbar natürlich für die Gabe, die mir gegeben wurde, dass ich diese Geschichten erzählen kann, dass sie in meinem Kopf auftauchen. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich Eltern hatte, die 2 wirklich spannende, interessante Menschen waren, durchaus sehr dominant. Nicht einfach, überhaupt nicht, aber gleichzeitig menschlich von einer Tiefe, die mir einen so großartigen Start ins Leben ermöglicht haben. Und ich bin dankbar für etliche Krisen in meinem Leben, die wirklich unangenehm waren, die mich in tiefste Verzweiflungen gestürzt haben. Rückblickend weiß ich, dass ich aus dieser Zeit das meiste gelernt habe. Ich bin dankbar für die Ehe, die ich jetzt führe, weil mein Mann und ich haben uns doch gefunden, wo wir beide schon sehr lange Beziehungen hinter uns hatten. Und sein Mann ist verstorben und bei mir war es leider eine Trennung. Und dann ist man unendlich dankbar, dass man einander gefunden hat. Und wir sehen das jetzt nicht so an, dass ja, na selbstverständlich, sondern wir sagen beide, das ist ein Geschenk. Und die Dinge so zu sehen, der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich.
Thomas Breziner ist dankbar, auch in schwierigen Zeiten auf Menschen aus seinem eigenen Umfeld vertrauen zu können. Wichtig sind ihm
vor allem Gespräche mit Menschen. Denn was ich hier in diesem Buch beschreibe, sind ja auch Dinge, die ich durch Menschen kennengelernt habe und die ich dann ausprobiert habe. Mit meinen wichtigsten Freundinnen und Freunden, das ist schon ein sehr reger Austausch, ein sehr reger Wechsel an Ideen. Und zu verschiedenen Zeiten im Leben hat man füreinander eine unterschiedliche Bedeutung.
Thomas Breziner wirkt nach außen hin als Frohnatur, mit nahezu unendlichen Energiereserven. Aber er gibt zu, dass auch er Momente erlebt, in denen es alles andere als gut läuft. Er schaffte den Alltag als Autor, Podcast-Gestalter und Produzent, indem er sich seine Kräfte sehr genau einteilte.
Ich treffe mich mit Freundinnen und Freunden, aber mein Freundeskreis sind schon Menschen, wo ich mich sehr wohl fühle. Also so oberflächliches Smalltalk oder so, das bin ich nicht. Das ist für mich wie Anstrengung. Ich achte auf mich, dass ich immer genug schlafe. Ich brauche 7 Stunden mindestens, besser sind 7,5 bis 8. Ich esse Fisch und Gemüse am allerliebsten. Ich trinke mit Wonne ein Glas Wein und genieße auch das genauso. Ich habe nie im Leben geraucht, was ich jetzt mittlerweile weiß, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist, was sehr zuträglich ist. Und ich setze mich halt damit auseinander, sehr gerne und sehr viel, wie man in diese Welt hinausblicken kann, wie man das Leben sehen kann und nehme ein Beispiel an Menschen, wo ich sage, ja, so wie die leben, das ist spannend, interessant, wie schaffen die das?
Viele stellen sich das Leben eines Schriftstellers als kreativen Traumjob vor. Die Energie sprudle beim Schreiben, doch nur so aus einem. Thomas Breziners Antwort wird manche wohl überraschen.
Nein, bitte schreiben ist furchtbar anstrengend. Also jeder, der sagt, das ist so traumhaft und so weiter, das kann ich nicht unterschreiben. Ich liebe den Prozess des Ausdenkens. Ganz toll. Das echte Schreiben ist zeitweise dann wirklich Knochenarbeit. Wenn ich es dann aber geschafft habe, wenn das fertige Werk da ist, dann ist das ein Glücksgefühl und das gibt mir dann schon wieder den Kick und die Kraft fürs Nächste.
Inzwischen hat Thomas Breziner mehr als 600 Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschienen sind etwa Österreichs Geschichte in Reimen 2023 im Joppi Verlag, ebenfalls 2023 erschien Sissis Nacht Inkognito, Band 3 der Krimireihe rund um Kaiserin Elisabeth bei Edition A. Außerdem startete der Autor sein Bühnenprogramm Lieben, Lachen, Anders machen. Das Gespräch mit Thomas Breziner haben wir leicht gekürzt. Das ganze Gespräch ist auf www.kma.at aufrufbar.
Andere Beiträge führten uns hinaus aus Wien. Viktoria Schwendenwein hat die bucklige Welt besucht und im Sommer 2023 von einem ganz besonderen Ort berichtet. Von der Wiener Innenstadt reisen wir in die bucklige Welt im südlichen Niederösterreich. Diese Gegend hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Naherholungsgebiet mit zahlreichen Attraktionen entwickelt. Eine davon ist das keltische Freilichtmuseum in der knapp 1000 Einwohnergemeinde Schwarzenbach am Südende des Rosalia-Gebirges. Geschichte wird hier auf ganz spezielle Art und Weise erlebbar. Fast so, als hätte die Zeit der Kelten nie geendet.
Nein, hier rufen nicht Asterix und Obelix zum Angriff gegen Caesar. Aber so ähnlich könnte es ca. 15 v. Chr. Hier in Schwarzenbach schon geklungen haben, als die Kelten ihre Wehranlage gegen die einfallenden Römer verteidigt haben. Die Kriegstrompete ist jedenfalls nicht das einzige faszinierende Stück, das sich bei einer Führung durch das Freilichtmuseum der Keltengemeinde bewundern lässt, erklärt Johann Giffin.
Wir glauben, dass man, wenn man 10 Sätze Englisch kennen und 2 Sätze Französisch, dass wir die Gescheiten sind. Aber Freunde, was die ohne Strom und so weiter zustande gebracht haben, werden Sie heute sehen im Museum, da rennt man kalt auf.
Giffing war 35 Jahre lang Bürgermeister der Keltengemeinde. In seine ersten Jahre als Ortschef fiel die Entdeckung der historischen Wallanlage. Es war der Beginn einer einzigartigen Geschichtsaufarbeitung. Seine gesamte Amtszeit über wird in Schwarzenbach gegraben, geforscht und Geschichte weitergegeben. Deshalb steht er heute dort, wo er als Kind mit Mutter und Großmutter Schwammerl gesucht hat und spricht über Geschichtsträchtiges.
Zum Besonderen könnte man sagen, dass wir irrsinnig Glück hatten im Jahre 1987, in dem dieses Gelände als größte und besterhaltete keltische Wallanlage Österreichs entdeckt wurde. Es ist ein keltisches Oppidum, das heißt eine große keltische Stadt. Und das Besondere ist, es gibt in Österreich nichts Vergleichbares.
Die Menschen, die ihm heute zuhören, sind aus der ganzen Region angereist, um in die Welt der Kelten einzutauchen. Immerhin lag hier im 2. Jahrhundert vor Christus eine der größten stadtartigen Ansiedelungen des Ostalpenraumes. In der etwa 15 Hektar großen und von einer 10 Meter hohen Mauer geschützten Stadt wohnten damals keltische Adelige, Händler sowie Handwerker und Bauern.
Besonders ist so diese Vorratsgrube, so wie im Fürstengebäude, wo das Getreide gelagert worden ist.
Die Kelten haben sich diesen Ort natürlich nicht zufällig ausgesucht. Der Grund ist das, was Besuchern heute einen atemberaubenden Panoramablick bietet.
Die können jetzt erkennen, warum es hier die buckige Welt genannt wird. Vorne sehen wir das dann Schneeberg, Rax, Heuwand, Semmering. Das heißt also, wenn man jetzt da schon steht und man würde sich die Bäume wegdenken, haben die einen riesen weiten Ausblick gehabt.
Wer zu einem Besuch im Freilichtmuseum vorbeikommt, trifft aber nicht nur auf einen der schönsten Rundblicke der Region, sondern mit ein wenig Glück tatsächlich auf einen echten Kelten.
Ich bin jetzt eigentlich so gut wie jedes Wochenende herum,
sagt der ehemalige Gymnasiallehrer Wolfram. Er ist einer jener Menschen, die das keltische Leben in der Gegenwart lebendig machen. Er vertieft sich hier nicht nur theoretisch in die Geschichte, Wolfram fertigt selbst auch Birkenharzklebstoff an, um die keltischen Werkzeuge instand zu halten, webt Gürtel für seine Gewänder und fertigt sogar seine eigenen Schuhe, wie er bei der Führung den Interessierten erzählt.
Eine Sohle ausgeschnitten und ein Lederstück, das ist da hinten zusammen, das ist ein Stück da praktisch, da ist okay. Zusammengenäht.
Ja.
Das schaut ungefähr dann so aus, was man ausschneidet. Mhm. Und das wird dann drauf genäht.
Aber es ist unheimlich bequem und da kann man recht selber machen und ich hab's gern.
Wenn im August in Schwarzenbach die mittlerweile traditionellen Keltentage stattfinden, wird auch Wolfram wieder dabei sein und sich ganz dem keltischen Leben widmen. Möglich wurde das durch die archäologischen Ausgrabungen, die vor mehr als 10 Jahren vom Vienna Institute for Archaeological Science begonnen wurden. Die Ergebnisse dienten dazu, einen Teil der keltischen Siedlung originalgetreu wieder aufzubauen.
Das lässt sich heute im Zusammenhang mit der Technik nicht verhindern, wenn man ein bisschen was herzeigen will, dass man das natürlich heute anders macht wie 1500 Jahre vor Christus. Ich will nur zeigen, wenn wir jetzt da reingehen, dass Ihnen das gefällt.
Nimmt Josef Giefing auch in den hochmodernen Ausstellungsraum mitten im keltischen Dorf mit.
So wie man die Tür bewegt, schaltet sich dieser Videofilm ein. Sie können gern Platz nehmen.
Wem das zu modern ist, der zieht weiter in das angrenzende Herrenhaus, wo auch Wolfram wieder im Einsatz ist.
Also da steckt unheimlich viel Arbeit drinnen und dementsprechend teuer war das. Und wenn da einer gekommen ist und gesehen hat, oh, 2 Feuerbäuche und ein eiserner Kessel und die Waffen, wow, der ist weg. Also das war so richtig schöne Angeberhütte, würde ich sagen.
Um das Angeben geht es bei der Führung durch das historische Dorf natürlich nicht. Stolz darf man in Schwarzenbach aber schon sein. Der römische Feldherr Caesar beschrieb einst eine bedeutende Stadt zwischen dem heutigen Wien und dem heutigen Marburg in Slowenien. Naheliegend, dass er damit auch Schwarzenbach gemeint haben könnte.
Wir sind im Grunde genommen, obwohl wir 1992 die erste Grabung gehabt haben, im Grunde genommen sind wir noch immer am Beginn der ganzen Erforschung dieses Berges. Und sollte es das werden, was Caesar niedergeschrieben hat, dann brauchen wir heute mit Fug und Recht behaupten, dass wir einen ähnlichen Bekanntheitsgrad haben könnten wie das heutige Kanuntum.
Erklärt Johann Giefing. Er ist immer wieder überrascht.
Und ich merke immer bei den Führungen, dass die Leute, die von der Umgebung, dass die das noch gar nicht kennen. Und wenn sie weggehen, haben sie große Freude im Zusammenhang damit, dass also die Leute das nicht gewusst haben, dass es hier in ihrer unmittelbaren Umgebung gibt.
Darum setzt die Gemeinde auf die Wissensvermittlung für alle Altersgruppen, wie der derzeitige Bürgermeister erzählt.
Spezielle Geschichte der Kelten versuchen wir umzusetzen, indem dass wir unsere Infrastruktur damit stärken. Also wir haben tatsächlich noch 3 Gasthäuser, Volksschule, Kindergarten, alles was wichtig ist. Und das bringt uns wirklich was, dass wir es schaffen, die Familien dazu zu bringen, in die Geschichte hineinzuschauen.
Sagt Bürgermeister Bernd Rehberger. Wie seinen Amtsvorgänger Johann Giefing, lassen auch ihn die Kelten nicht los. Bester Beweis, beide schlüpfen selbst immer wieder in die Rolle der Kelten. Spätestens beim jährlichen Festival, das mittlerweile weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt ist. Und was macht nun so einen Kelten aus, Johann Giefing?
Wissenschaftliche Aufzeichnungen sagen, dass der letzte keltische Fürst der Vercingetorix war und wir ahmen das im Grunde genommen nach. Wir haben die Kleider und die Stoffe nachweben lassen, wie man das in der Grabung drinnen gefunden hat. Ich würde mal sagen, ähnlich wie heute dieses schottische Muster. Und es hat uns groß gemacht, dass wir nicht denn aufgesprungen sind wie jedes andere, ich sage jetzt einmal Sportfest, Kameradschaftsfest, Feuerwehrfest, wo im Vordergrund steht das Krügelbier und die Brotwurst. Bei uns gibt es also da lediglich keltische Speisen wie Wildschwein, Linsen, Erbsengerichte und so weiter. Und das hat uns im Grunde genommen groß gemacht. Bei uns dominiert Wissenschaft, Musik und Archäologie bei diesem Fest.
Die Kulinarik, die darf natürlich auch nach einer spannenden Führung nicht fehlen. In Schwarzenbach kein Problem, wie der Bürgermeister erklärt.
Einkehren kann man am Wochenende im Turmcafé herumen, was die regionalen Produkte mehr oder weniger vermarktet von der ganzen Ortschaft und Umgebung. Versuchen wir, alle Direktvermarkter anzupreisen. Man kann natürlich auch und man soll natürlich auch in die Gasthäuser in der Ortschaft dementsprechend gustieren können. Und sollten die 3 Jahre geschlossen haben, was relativ unwahrscheinlich ist, gibt es noch 2 Mostwirtshäuser in Schwarzenbach.
Sagt Bernd Rehberger. Schwarzenbach ist also ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart ineinander fließen und so ein einzigartiges Erlebnis vor der eigenen Haustür bieten.
Mehr Informationen zum Keltendorf Schwarzenbach, das Viktoria Schwendenwein besucht hat, findet ihr unter www.keltendorf-schwarzenbach.at. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen könnt ihr unter www.kma.at nachhören. Und nicht vergessen, die Bewerbungsfrist für den Kurs Berufsjournalismus endet bald. Schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei und bewerbt euch. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.